Deutschlandfunk Doku.
Allein, 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 allein. Allein, 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 allein.
Wir versuchen natürlich in der Werbung stark zu emotionalisieren. Und ganz besonders stark macht natürlich auch Musik Emotionalität aus. Es ist ein Teil Kunst, aber es ist eben auch eine ganz klare Aussage, eine werbliche Aussage. Bitte komm wieder zu uns.
Zusammenfahren ist lange her.
Die Kunst will ja immer autonom sein, will für sich stehen, will kritisch sein, will moralisch sein. Und sobald da jemand reingrätscht von außen, kommt das halt alles ins Wanken.
Im Sommer 2021 feiert das Lied der Dresdner Elektropop-Band Polarkreis 18 ein Comeback. Von den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG, als melancholisch-witzige Corona-Hymne umgetextet und neu interpretiert. Da stellt sich die Frage, ist das noch Werbung oder schon wieder Kunst?
Maybe we can find out where they really go.
Da kann Werbung auch Kunst sein. Im Prinzip ist alles Kunst. Beuys hat es auch schon gesagt. Alles ist Kunst.
Werbung ist Werbung für bestimmte Produkte, um die zu verkaufen, um die darzustellen. Das ist die Kunst nicht. Die Kunst ist für sich selbst der Inhalt und will nichts verkaufen.
Wir fahren allein, 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 allein.
Ist das noch Kunst oder schon Werbung? Über ein zwiespältiges Abhängigkeitsverhältnis. Ein Feature von Martin Reischke.
Wir vermissen euch. Aber das Schönste ist doch zu wissen, dass wir nicht allein alleine sind. Und bald fahren wir endlich wieder gemeinsam durch Berlin.
Ihr seid nie allein allein. Bald wird aus einsam wieder gemeinsam.
Naja, also wir haben vor 7 Jahren mal unsere Kunden befragt, was sie denn eigentlich von der BVG halten. Und da haben wir rausbekommen, dass etwa 50% der Kunden uns hassen.
Das ist Frank Büch, Marketingchef der Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG.
Und dann haben wir gefragt, wenn die BVG ein Mensch wäre, wie sähe der aus? Und dann hat man gesagt, naja, so Beamter, dicker Bauch, 55 Jahre Glatze.
Ein schwieriger Fall, aber nicht unlösbar.
Und dann haben wir überlegt, naja, also sich einfach neu zu beschreiben und so zu tun, als wäre man jetzt ein völlig neues Unternehmen, das nimmt einem ja keiner ab. Und wir haben dann sehr schnell die Verbindung zu einer Ehebeziehung gefunden. Also wie das so in Beziehungen ist, in älteren Beziehungen. Am Anfang ist alles rosarot und dann irgendwann merkt man aber auch, naja, also alles ist doch nicht so top mit dem Partner, und haben überlegt, was machen eigentlich Ehepaare, wenn sie so etwas merken. Und häufig gestehen die sich dann nochmal die Liebe ein oder sie heiraten gar nochmal. Und das war so die Inspiration, wo wir gesagt haben, okay, also vielleicht haben wir ja solche Beziehungen wie so ein altes Ehepaar mit unseren Kunden. Wir müssten unseren Kunden einfach mal sagen, dass wir sie lieben. So ist zumindest erstmal der Slogan entstanden.
Unter dem Motto, weil wir dich lieben, interpretierte die BVG schon öfter Lieder bekannter Künstler neu. Die Musikvideos mit den ironischen Texten erreichen ein Millionenpublikum. Und die meisten Künstlerinnen und Künstler machen gerne mit.
Also die mögen es, glaube ich, ganz, ganz gerne, neue Zielgruppen zu erreichen und damit eben auch eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also für uns natürlich ein Gewinn, wenn bekannte Größen dabei sind, um die Reichweite zu erhöhen, und für die Künstler natürlich der Gewinn, dass sie unsere recht vielfältige Kundschaft erreichen können. Also ja, da gibt es, ich glaube, eine deutlich größere Bereitschaft als vor noch 20 oder 30 Jahren.
Felix Räuber, der ursprüngliche Interpret des Liedes Allein, Allein, schrieb in den YouTube-Kanal der BVG-Kampagne:
Wir als Band Polarkreis 18 sind mega, mega stolz auf diese Interpretation unseres Songs. So herzzerreißend. Ganz großartig.
Der Künstler profitiert, das Unternehmen profitiert, beide Seiten sind glücklich. Und neu ist das Phänomen auch keineswegs.
Musik
Frankreich um die Jahrhundertwende. Der Eiffelturm ist gerade erst gebaut. Die Weltausstellung in Paris feiert Industrialisierung und Fortschritt. Und in der französischen Hauptstadt ist die Affichomanie ausgebrochen.
Diese Affichomanie meint im Prinzip Plakatwahn. Es herrschte ja eine Zeit des Aufbruchs. Es gab eine Unmenge von neuen Produkten. Es war eine ganz rasante Zeit und jedes einzelne Produkt musste natürlich damals beworben werden, aber nicht nur Produkte, sondern auch Theatervorstellungen, Kabarettvorstellungen, Ausstellungen, Zeitschriften, alles wurde beworben. Und ein Plakat war dazu das geeignete Medium.
Das ist Antje Neumann-Golle von den Kunstsammlungen Chemnitz. Gerade erst hat sie eine Ausstellung über Werbeplakate von der Belle Époque bis in die 1960er Jahre kuratiert.
Es gab eine große Reizüberflutung und natürlich mussten sich die Plakate immer auf besondere Weise auch hervorheben. Vorher waren ja eigentlich nur Lithografen und Drucker für die Herstellung von Plakaten zuständig, beziehungsweise auch für die Gestaltung. Aber ab Ende des 19. Jahrhunderts dann auch Künstler, die damit beauftragt wurden. Und dadurch entstanden dann eben eigene Stile und die wurden kunstvoller und gleichzeitig auch wertvoller oder interessanter für das Publikum. Was dann eben auch dazu führte, dass zum Beispiel die Mucha-Plakate in Paris dann zum Teil geklaut wurden.
Alphonse Maria Mucha. Jugendstilmaler, Plakatkünstler und Grafiker, der von der französischen Schauspielerin Sarah Bernhardt gefördert wurde, die er immer wieder auf seine Plakate brachte.
Die wurden ja schon damals zum Teil von Plakatwänden abgerissen, weil es Fans von Sarah Bernhardt zum Beispiel gab, die ja oft abgebildet war auf den Plakaten und wo dann Fans einfach das Plakat von der Wand gerupft haben.
Und Mucha war damals nur einer von vielen, der vom beginnenden Boom der Werbeplakate profitierte.
Da gab es eine große Konkurrenz unter den Künstlern und das begründet dann auch diese Farbenvielfalt. Und gleichzeitig, weil es so eine Reizüberflutung dann zusätzlich gab, musste man zusehen, dass nicht zu viel auf den Plakaten war. Man hat darauf geachtet, dass sie schnell erfassbar waren und gut lesbar waren und schöne Farben hatten, die eindrücklich waren.
Das noch junge Druckverfahren der Lithografie machte aus dem Plakat im 19. Jahrhundert ein Massenmedium.
Und auch so die Verbindung zwischen Kunst und einem schon fast industriellen Produkt.
Nur, über was reden wir hier eigentlich? Eine Definition aus dem Brockhaus.
Werbung, zu Althochdeutsch Werbahn. Sich drehen, sich umtun, sich bemühen. Jede kommunikative Handlung, Äußerung im weitesten Sinn, mit dem Ziel, Einstellungen und Handlungen der Adressaten zum Vorteil des Werbetreibenden zu beeinflussen.
Werbung will also das Publikum von etwas überzeugen. Aber was will die Kunst?
Die Kunst ist für sich selbst der Inhalt und will nichts verkaufen als solche. Die Kunst wird verkauft, aber sie will aus sich heraus nicht irgendwas Außerkünstlerisches sozusagen vermarkten.
Und der Brockhaus definiert?
Kunst. Althochdeutsch Kunst. Ursprünglich Wissen, Weisheit, Kenntnis, auch Fertigkeit zu können. Ursprünglich geistig Vermögen, Wissen, Verstehen. Erstens, im weitesten Sinn jede auf Wissen und Übung gegründete Tätigkeit. Zum Beispiel Reitkunst, Kochkunst. Zweitens, in einem engeren Sinn, die Gesamtheit des vom Menschen Hervorgebrachten. Im heutigen Verständnis ist die Kunst in die Teilbereiche Literatur, Musik, darstellende Kunst sowie bildende Kunst gegliedert. Grenzüberschreitungen sind in der Moderne häufig.
Hier könnte dieses Feature also vorbei sein. Werbung hat bestimmte Absichten, Kunst nicht. Aber in der Praxis liegen die Dinge komplizierter und nicht alle geben sich mit dieser klaren Trennschärfe zufrieden. Zum Beispiel Michael Schirner. Als sich Werbeplakate auch in Deutschland längst etabliert hatten, sorgte Schirner in den 1970er und 80er Jahren für eine Art deutsche Affichomanie. Dazu später mehr. Schirner, von den Medien wahlweise als Werbepapst oder Beuys der Werbung bezeichnet, ist auch heute noch mit 80 Jahren ein Gesprächspartner voller Selbst- und Sendungsbewusstsein. Aufgrund einer Erkrankung lehnt er ein persönliches Interview zwar ab, die Fragen beantwortet er dafür schriftlich und ziemlich ausführlich. Schirner, der sich selbst als Künstler und Werbeprofi versteht, hat mit seinen Plakatkampagnen die Werbung in der alten Bundesrepublik stark beeinflusst. 1977 spricht er auf der Jahreshauptversammlung des Verbandes der Außenwerbung in Stuttgart. Klingt nach einer ziemlich drögen Veranstaltung. Doch der Vortrag wird zur Legende.
Ich hatte ein paar Dias dabei, auf denen die Kernsätze meines Vortrags standen. Zu jedem Dia erzählte ich ein bisschen. Auf dem ersten Dia stand der Satz, der im Publikum und dann in der Werbebranche und in den Medien einen lustvollen Schmerzensschrei auslöste. Werbung ist Kunst.
Dann geht es los.
Ich wechselte das Dia und da stand, Konrad Henkel ist Julius der Zweite. Das erklärte ich mit dem Dia die Renaissance der Renaissance und verkündete, Männer wie Konrad Henkel spielten heute die Rolle, die Julius II., Giuliano de Medici und Francesco Sforza in der Renaissance gespielt hatten. Die Adligen und Kirchenfürsten der Vergangenheit sind heute die Wirtschaftsfürsten und Mäzene. Die Werbekünstler beauftragen, die Größe, die Klugheit und die Taten der Unternehmen für alle Welt sichtbar darzustellen. Und da die Taten der Fürsten heute ihre Produkte sind und das Mittel, die Produkte kunstvoll auszudrücken, die Werbung, ist die Werbung als Mittel der Selbstdarstellung der Wirtschaftsfürsten an die Stelle der Kunst getreten.
Das Publikum, lauter Unternehmer und Werbefachleute aus der Bundesrepublik, war begeistert.
Ich sagte, das jüngste Gericht von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle sei heute der außen knusprige, innen zarte Kartoffelpuffer von Pfanny. Und zeigte das Dia mit der Abbildung unseres Pfanny-Großflächenplakats mit dem riesigen Kartoffelpuffer und der Überschrift »Das jüngste Gericht«. Ich nutzte die Gelegenheit, um mit den Unternehmern im Publikum ein wenig ins Gericht zu gehen. Ich wollte ihnen angesichts des knusprigen Kartoffelpuffers Appetit machen auf ihre Rolle als Fürsten der Wirtschaft, die sich fürstlich verhalten, wenn es um ihre Werbung geht. Das forderte ich mit dem nächsten Dia. Begreifen Sie, dass Ihre Werbung Ihre Kunst ist, dass Sie der Mäzen Ihrer Werbekunst sind, dass diese Kunst Ihre Größe, Ihre Intelligenz, Ihre Sensibilität ausdrückt, dass sie Ihr Denkmal ist, Ihr Petersdom. Und den Textern und Artdirektoren in den Werbeagenturen rief ich zu, begreift, dass ihr die Raphaels von heute seid und eure Plakate, Anzeigen, Filme, die Skulpturen und Paläste des Jahrhunderts sind.
Die Werber als geniale Kunstschaffende des 20. Jahrhunderts mit den Wirtschaftsbossen als ihren Mäzenen. Schirners Karriere hat der Vortrag nicht geschadet. Im Gegenteil, große Konzerne wie die Deutsche Post, IBM oder das Magazin Stern beauftragten seine Düsseldorfer Agentur GGK. 1988 veröffentlichte er ein Buch mit dem programmatischen Titel »Werbung ist Kunst«. Eine steile These, dass Kreative wie Michael Schirner sich selbst zu Künstlern adeln wollen, ist nachvollziehbar. Man könnte das Ganze als Werbetrick der PR-Branche in eigener Sache abtun, doch die Dinge liegen komplizierter. Denn die Welten der Kunst und Werbung scheinen sich immer mehr zu vermischen. Was unterscheidet Kunst und Werbung? Über diese Frage hat Friedhelm Hütte sogar seine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben. Zur Illustration hebt der Kunsthistoriker beide Hände, ganz so, als wolle er zwei Bilder in die Luft malen.
Das eine ist eine blaue Fläche auf einem Bild von Yves Klein,
dem französischen Maler und Performancekünstler.
Und das ist eine rot-doppelseitige illustrierten Anzeige von Herrn Schirner für IBM, die einfach nur rot ist. So. Das eine ist in der Zeitschrift, das andere ist ein Bild, das ist vielleicht 80x80 und es ist nur blau und nur rot. Und das ist natürlich die Frage, ja, warum ist das eine Kunst und das andere nicht? Und darüber habe ich geschrieben.
Auf den ersten Blick sehen beide Bilder, abgesehen von der Farbe, fast gleich aus.
Eine monochrome Fläche. Da sieht es erstmal so aus, dass es ähnlich ist, aber wenn man dann die Doppelseite umschlägt, steht dann IBM macht aus roten Zahlen irgendwas und dann kommt die Erläuterung. Das gibt es bei Yves Klein nicht. Das ist nur das blaue Bild und man steht davor.
Für Hütte gibt es vor allem einen zentralen Unterschied zwischen den Bildern.
Werbung ist Werbung für bestimmte Produkte, um die zu verkaufen, um die darzustellen. Das ist die Kunst nicht. Die Kunst ist für sich selbst der Inhalt und die will nichts verkaufen als solche. Die Kunst wird verkauft, aber sie will aus sich heraus nicht irgendwas Außerkünstlerisches sozusagen vermarkten.
Kunst, könnte man auch sagen, hat keinen anderen Zweck, außer Kunst zu sein. Aber stimmt das? Der 64 Jahre alte Kunsthistoriker Friedhelm Hütte hat einen eindrucksvollen Posten. Seine Visitenkarte präsentiert ihn als Global Head of Art. Sein Dienstsitz liegt an der Berliner Prachtmeile unter den Linden, zwischen neuem Stadtschloss und Staatsoper. Hütte ist Leiter der Kunstsammlung bei der Deutschen Bank und das schon seit rund 40 Jahren. Aber was hat ein Geldinstitut mit Kunst zu tun?
In der Deutschen Bank und ich denke in vielen anderen Unternehmen hat es angefangen, dass wichtige Vorstandsmitglieder und Persönlichkeiten der Bank porträtiert wurden und man hing diese Porträts in den Bankräumlichkeiten auf. Davon haben wir heute noch einige. Herr Mankiewicz hat sich zum Beispiel von Max Liebermann malen lassen, glücklicherweise. Die anderen eher von unbekannten Malern, aber diese Porträts sind teilweise noch erhalten. Das war so der Anfang.
Paul Mankiewicz, deutscher Bankmanager, war von 1919 bis 1923 Sprecher der Deutschen Bank. Doch längst reicht die Kunstsammlung der Bank über Porträts ihrer höchsten Angestellten hinaus.
Wir haben uns dazu entschieden, schon vor über 40 Jahren Zeichnungen, Werke auf Papier, Collagen, Aquarelle und Fotografie zu sammeln. Und das ist der Schwerpunkt bis heute.
Außerdem fördert die Deutsche Bank Nachwuchskünstlerinnen und Künstler.
Die Werke sind eben nicht im Depot, sondern die Werke sind alle in den Räumen der Bank und sind eben vom Siebdruck in einem Kaffeepausenzimmer bis hin zur Kundenhalle gibt es eben überall Kunst zu sehen, originale Kunst. Kunst, die eben durch unseren Ankauf eben die Künstlerinnen und Künstler sozusagen ihren weiteren Weg oft erleichtert hat.
Aber wie kam die Bank auf die Idee, Kunst zu sammeln?
Das ist die Ausstattung der Geschäftsräume. Also wir haben jetzt diese 600 Gebäude, da gibt es viele Flure, Konferenzräume und so weiter. Und das ist einfach für die Mitarbeiter, für die Kunden und auch dann teilweise für die Öffentlichkeit viel attraktiver und interessanter und ansprechender, wenn dort Kunst hängt, als wenn keine Kunst hängt. Und wir versuchen das eben sehr professionell zu machen.
Nutzt die Deutsche Bank also die Kunst, um Werbung zu machen für sich und ihr Geschäft? Und wird die Kunst damit nicht selbst zum Werbeträger?
Ja, das ist ja das, was noch weitergeht als Werbung. Das ist eben Identität. Das gehört zur Corporate Identity der Deutschen Bank, ja.
Ganz so wie Kredite und Spekulationsgeschäfte.
Wir sagen sogar, das ist ein Teil der DNA der Deutschen Bank. Und wie man sieht, war das ja auch schon früh ausgeprägt. Die Villa Romana zum Beispiel, eine der wichtigsten deutschen Künstlerstipendienstandorte im Ausland in Florenz, die gibt schon seit weit über 100 Jahren, wird ja auch von der Bank gefördert und so. Also es ist schon auch eine gewisse Tradition.
Dass die Deutsche Bank im Kunstbereich vielleicht sogar besser beleumundet ist als in ihrem Kerngeschäft als Geldinstitut, zeigt eine Aktion der Bank aus dem Jahr 2013. Unter dem Motto »Macht Kunst« waren Berlinerinnen und Berliner aufgefordert, ihre eigenen Kunstwerke in die neuen Ausstellungsräume der Bank zu bringen.
Wir haben gesagt, wir machen da eine Ausstellung, Andy Warhol. Jeder ist für 15 Minuten, kann er berühmt sein. Wir machen 24-Stunden-Ausstellung. Und alles, was ihr bringt, wird an die Wand gehängt und dann gibt es 24 Stunden. Da haben 2000 Menschen Schlange gestanden von Ecke Unterhellenen-Charlottenstraße bis hier vor dem Hotel de Rome. Es war kalt und nur um ihre Werke abzugeben, um für 24 Stunden bei uns auszustellen, was dann gar nicht möglich war, weil wir hatten gar nicht so viel Platz. Wir haben dann die alte Münze gemietet und haben noch eine zweite Ausstellung gemacht. Also das war, glaube ich, ein Beleg über doch das Renommee der Bank im Kunstbereich. Sonst hätten da nicht 2000 Menschen Schlange gestanden, um ihre Werke abzugeben.
Die Bank profitiert vom Künstler, der Künstler profitiert von der Bank. Also, wie bei den Berliner Verkehrsbetrieben, wieder mal eine Win-Win-Situation, die alle glücklich macht?
Natürlich gibt es auch Künstler oder Künstlerinnen, die sich kritisch mit sozusagen dem Geschäftsverhalten der Bank auseinandergesetzt haben. Das ist aber ja auch die Rolle der Kunst und das ist ja auch ganz ganz normal. Das macht ja gerade die Bedeutung der Kunst auch aus.
Wenn Hütte aber über Künstler reden soll, die nicht mit der Deutschen Bank zusammenarbeiten wollten, muss er erst einmal ziemlich lange nachdenken.
Das gab es einmal in den 80er Jahren, dass ein Künstler gesagt hatte, er möchte das eigentlich nicht, dass die Werke in der Sammlung sind.
Da hatte die Bank schon zahlreiche Werke des Künstlers erworben.
Hat die Bank angeboten, dass wir ihm das für den gleichen Preis auch wieder zurückgeben. Also wenn er das nicht will, muss ja niemand in der Sammlung sein. Daraufhin hat er nie mehr geantwortet.
Kunst, hat Friedhelm Hütte recht kategorisch gesagt, sei für sich selber der Inhalt und wolle nichts verkaufen. Im Gegensatz zur Werbung. Aber dann lässt sich die Kunst von der Deutschen Bank in den Dienst stellen.
Es gibt nicht mehr diese eine kritische Abwehrhaltung, so, nein, ich stelle nicht in der Deutschen Bank aus. Da sehe ich meine Kunst nicht. Der breite Konsens ist eher so, natürlich, es ist doch Wahnsinn, es ist doch voll das Sprungbrett, es ist die super Chance, das zu machen. In den letzten 10, 20 Jahren hat sich das irgendwie gewandelt.
Das ist Christian August, 44 Jahre alt.
Also diese Kritik am System per se, die hat der Künstler nicht mehr so inne. Der Künstler ordnet sich heutzutage eigentlich eher dem System unter und versucht mit dem System so gut wie es geht zu arbeiten.
August ist bildender Künstler und Mitglied von Club 7, einem Künstlerkollektiv aus Berlin und Halle an der Saale. Was ist Kunst für ihn?
Erstmal ist es eine Welt, die in meinem Kopf ist und die muss irgendwie raus. Und das mache ich dann einfach erstmal. Und wenn die da ist und da jemand Interesse hat, die öffentlich zu machen, dann ist das was Schönes. Aber natürlich ist es eine Motivation, ne? Also wenn ich jetzt hier 100 Leinwände male, ist das natürlich eine Motivation, den Traum zu haben, dass es irgendwann mal auch jemand sieht und dass da auch mal was verkauft wird davon und dass das mal Früchte trägt. Aber erstmal muss es raus.
Das klingt nach Friedhelm Hüttes Diktum, dass Kunst erst einmal nichts anderes will, als Kunst zu sein.
Die Kunst will ja immer autonom sein, will für sich stehen, will kritisch sein, will moralisch sein. Und sobald da jemand reingrätscht von außen, kommt das halt alles ins Wanken.
Kunst will frei sein. So versteht Christian August das. Angefangen hat er vor vielen Jahren mit Graffiti. Heute malt er auf Leinwand und gestaltet außerdem zusammen mit anderen Künstlern von Club 7 große Flächen an Cafés, Häusern oder Hotels mit oft farbgewaltigen, riesigen Kunstwerken. Dabei verfolgen seine Auftraggeber auch eigene Interessen.
Wir mussten mal für so eine große Getränkemarke quasi so eine künstlerische Geschichte machen. Dann kam dann im Nachhinein raus, dass da noch so lauter Videos gedreht werden sollten, wo wir dann als Personen auch im Mittelpunkt stehen. Und dann landet man plötzlich in so einem Sumpf fast und dann sitzen da Leute, die da plötzlich sagen, kannst du mal noch dahin gehen und das noch in die Hand nehmen und kannst du dich dort mal noch bücken und so. War dann so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, naja, also das wollen wir irgendwie nicht. Also wenn schon wir als Künstler gefragt sind, dann wollen wir auch unsere Sachen umsetzen, die wir im Kopf haben.
Werbung passte nicht zu ihren Wurzeln als Street-Art-Künstler.
Aus diesem Gedanken heraus haben wir dann irgendwann so gemerkt, okay, wir brauchen auch so im Kopf eine ganz klare Trennung. Wir müssen das irgendwie besser strukturieren, dass Club 7 einfach authentisch bleibt und unabhängig bleibt. Und dann haben wir gesagt, wir machen mit Club 7 keine Auftragsarbeiten mehr, die quasi nicht das verwirklichen können, was Club 7 möchte. Für solche angewandten Geschichten haben wir dann einfach ein anderes Label ins Leben gerufen, was wie eine Agentur funktioniert. Und mit diesem Label können wir dann viel mehr im Designprozess arbeiten. Und das, was Club 7 macht, ist eben die Kunst.
So versucht das Kollektiv, reine Geldjobs von freien Arbeiten zu trennen, um so die Freiheit der Kunst zu bewahren. Doch manchmal ist diese Trennung gar nicht so einfach. Christian August steht in der Lobby eines Hotels am Alexanderplatz mitten in Berlin. Mit dem Fahrstuhl geht es in den zweiten Stock. In der Hotellounge trinkt August einen Kaffee und schaut auf das riesige Wandgemälde im Innenhof. 20 Meter hoch, 8 Meter breit. Eine der jüngeren Arbeiten von Club 7. Es gibt gepunktete, rasterartige Strukturen, grobe Striche, wie mit einem riesigen Pinsel gemalt, kleine grafische und gesprühte Elemente, die an die Wurzeln des Kollektivs erinnern. Alle Mitglieder sind mit ihren unterschiedlichen Malstilen vertreten. Christian August ist stolz auf das Kunstwerk. Die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber sei super gewesen, erzählt er. Die Hotelkette hätte ihnen volle künstlerische Freiheit gelassen. Eine Auftragsarbeit bleibt es trotzdem.
Natürlich ist das irgendwo Teil einer Kampagne, wo man gesagt hat, man richtet das Hotel so ein bisschen künstlerischer aus, weil das jetzt im Zentrum von Berlin ist und man will sich dann auch so ein bisschen präsentieren und nicht nur so ein graues Gebäude dahinsetzen, sondern man zeigt halt, dass Berlin kreativ ist, arbeitet mit einer Künstlergruppe zusammen. Und natürlich bewirbt man indirekt damit auch das Hotel oder das schafft so ein Image für das Hotel. Das spielt da schon mit rein. Aber klassische Werbung ist es nicht.
Über solche Fragen zerbricht sich Nikolaus Kriese gar nicht erst den Kopf. Er ist Auftragsmaler, seit vielen Jahren schon. Kriese, 39 Jahre alt, steht in seinem Erfurter Atelier vor dem Laptop und präsentiert seine Website. Sie zeigt Ölgemälde und Acrylbilder, Landschaftsmalerei und Porträts in allen Größen und Preislagen.
Mache ich alles selber. Ich habe mich irgendwann sehr stark damit beschäftigt, 5 Jahre lang. Webdesign, genau, Programmierung, Suchmaschinenmarketing und Optimierung. Ganz klassischen Unternehmensfragen, ne? Also der Kunde hat ein Problem oder einen Wunsch sozusagen und ich biete die Lösung an.
Die Website ist Nikolaus Krieses Visitenkarte, denn kaum einer seiner Kunden kennt sein ofenbeheiztes Atelier in einer lauten Ausfallstraße von Erfurt. Von hier aus verschickt er seine Arbeiten an Kunden in ganz Europa. Das Geschäft läuft gut, trotz Corona.
Weil ein gemaltes Bild definitiv auch Entschleunigung bedeutet. Und heute ist das so inflationär geworden mit dieser Bilderflut, dass gerade spannend ist, wieder so ein richtig gemaltes Bild sozusagen vor Augen zu haben.
Mehr als 50 Bilder hat er im vergangenen Jahr gemalt. Manchmal sind es gleich mehrere pro Woche. Wer nach Begriffen wie Auftragskunst googelt, findet Nikolaus Kriese dank der suchmaschinenoptimierten Website sofort. Kundinnen und Kunden schicken ihm ihre Motivwünsche, dann macht sich Kriese an die Arbeit. Doch wie geht das, Kundenwünsche und freies Künstlertum unter einen Hut zu bringen?
Auftragsmalerei an sich ist ja immer so eine Grenzwanderung. Also im Prinzip setze ich den Kundenwunsch getreu um. Also das ist immer meine eigene Handschrift da drin sozusagen. Selbst wenn ich jetzt Werke reproduziere, alte Meister oder so, dann ist es natürlich immer mit meinen Umsetzungen verbunden, mit meiner Persönlichkeit.
Aber Kriese ist eben auch Dienstleister und bessert nach, wenn der Kunde es will. Als selbstständiger Auftragsmaler hat Kriese gleich 3 Rollen.
Unternehmer, Künstler, Handwerker. Auf jeden Fall. Unternehmertum ist ganz wichtig für mich, um mich selber weiterzuentwickeln und zu lernen in der Kunst genauso. Und handwerklich gesehen ist es auch eine ganz großartige Sache.
Was hält Kriese von der Idee der Kunst als letzter Bastion außerhalb einer ökonomisierten Gesellschaft?
Nee, schrecklich, nee. Also ich habe auch lange so, ich habe das auch ausprobiert, muss ich sagen. Komplett unabhängig. Ich habe immer für mich selber geschöpft und gemalt. Ganz puristisch. Aber ich liebe halt mittlerweile die Plattform sozusagen, auch Anerkennung zu bekommen über das, was ich produziere und was ich schaffe sozusagen. Das finde ich gut.
Seine Kundinnen und Kunden, sagt er, würden ihn ja schließlich nicht einschränken in seiner Arbeit.
Wer kann sich so frei entfalten und ausdrücken und davon leben, sozusagen? Das ist ganz toll. Das ist ein großes Vertrauen, das mir die Kunden geben und bin ich ganz dankbar. Absolut großartig, dass es Menschen gibt, die mich beauftragen und ich das umsetzen darf.
Erst die Kunst, die zur DNA eines Geldhauses gehört. Dann das Auftragswerk eines Künstlerkollektivs, das frei ist in seiner Arbeit und trotzdem Imagewerbung für ein Hotel betreibt. Und nun der Auftragsarbeiter, der sich selbst als Künstler sieht, aber im Dienst anderer steht. Sind Werbung und Kunst doch enger miteinander verwoben, als viele wahrhaben wollen?
Erstmal kann man es auf so eine ganz einfache Formel bringen. Kunst ist völlig zweckfrei. Es gibt keinen Zweck, den die Kunst sich unterwerfen müsste. Die Kunst ist vollkommen frei. Vielleicht das einzig wirklich Freie, was es in unserer Gesellschaft gibt.
Das ist Franz van der Grinden, Kölner Galerist und Kunsthändler. Seine Meinung zu Michael Schirners These, Werbung sei heute als Mittel der Selbstdarstellung an die Stelle der Kunst getreten?
Ja, ich finde es erstmal in der Beobachtung schlüssig, weil es zutreffend ist. Aber da muss ich sofort die Frage stellen, was das mit Kunst zu tun hat. Also ob das damals die Kirche und heute Firmen sind, ist letztlich unerheblich. Die Frage ist ja eine andere. Die Frage ist, ob eine Künstlerin, ein Künstler bereit ist, sich einer Idee eines anderen zu unterwerfen, und die dann mit der eigenen schöpferischen Kraft zu illustrieren. Und wenn man das tut, verlässt man nach meiner Definition ja den Raum der Kunst, weil man den Raum der Freiheit verlässt, der Autonomie.
Kunst ist Kunst. Und eine Auftragsarbeit ist eine Auftragsarbeit, aber eben keine Kunst. Muss die Kunstgeschichte neu geschrieben werden? Das Abendmahl von Da Vinci, die Sixtinische Kapelle von Michelangelo, alles Auftragsarbeiten. Und selbst der Street-Art-Künstler Banksy erstellte 2002 ein Kunstwerk für die Umweltorganisation Greenpeace.
Sobald sich Kunst in den Dienst von etwas stellt, hört sie eigentlich auf, Kunst zu sein.
Van der Grinden bleibt hart und hat auch ein Beispiel parat. Vor einigen Jahren hat der Künstler Gerhard Richter ein Kirchenfenster des Kölner Doms gestaltet, das berühmte Richterfenster. Auf rund 100 Quadratmetern hat er mehrere tausend verschiedenfarbige Quadrate nach dem Zufallsprinzip zu einem Mosaik angeordnet.
Ich würde es als Gebrauchskunst bezeichnen, und da reden wir nicht über die Qualität. Man sagt ja auch angewandte Kunst, also man wendet seine schöpferischen Fähigkeiten für einen Zweck an und setzt diese Fähigkeiten ein, um einen Gebrauchsgegenstand herzustellen. Dieser Gebrauchsgegenstand an sich, ob er jetzt Unikat ist oder in Serie industriell hergestellt wird, geht zurück auf einen kreativen Akt der Schöpfung. Aber die Schöpfung, der kreative Akt, hat sich dort die Form gesucht, einen Gebrauchsgegenstand herzustellen. Also ist es im strengen Sinne kein Kunstwerk. Hochkünstlerisches Objekt, aber ist gar nicht in der Lage dazu, den eigentlichen Raum der Kunst zu besetzen. Da sehe ich das Glasfenster von Gerhard Richter auch.
Van der Grinden findet, weil das Fenster Teil eines sakralen Gebäudes ist, hat es eine klare Konnotation, nämlich die des Kontemplativen und Rituellen, ein Kirchenfenster eben. Also ist das Fenster zwar künstlerisch wertvoll, aber keine freie Kunst.
Ich würde mal mutmaßen, er wäre nicht aus freien Stücken darauf gekommen, so ein gigantisches, riesiges Glasfenster zu machen.
Dann wird Van der Grinden kategorisch.
Ich sehe keinen Unterschied zwischen Auftragskunst und Werbung. Es ist ja eine Art von Werbung. Und da sehen wir ja, dass das auch die absolute Trennung zwischen Kunst und Werbung ist. Und Kunst niemals Werbung sein kann und Werbung niemals Kunst sein kann.
In den Augen des Galeristen gibt es also verschiedene Sphären des Künstlerischen. Auf der einen Seite stehen Auftragsarbeiten, in Ketten gelegt durch die offenen oder subtilen Vorgaben der Auftraggeber. Diese Arbeiten können zwar ästhetisch höchst anspruchsvoll sein, aber sie sind eben nicht unabhängig. Auf der anderen Seite steht die freie Kunst, unbeherrschbar und wild. Aber was ist, wenn die freie Kunst zur Visitenkarte für einen Künstler und zum Gütesiegel für Ausstellungsorte wird?
Manche sagen ja, die Bananen machen ja keinen Sinn. Ne? Sinn ist auch kein Kriterium für Kunst. Ne? Also Kunst muss nichts erfüllen. Ne? Das ist das Tolle. Ne?
Thomas Baumgärtel, 61 Jahre alt, ein jugendlich wirkender Rheinländer mit Basecap und sonnigem Gemüt. Er ist zu einer Art Markenexperte in eigener Sache geworden. Angefangen hat alles 1983 bei seinem Zivildienst in einem katholischen Krankenhaus am Niederrhein.
Da hing noch über jedem Krankenbett so ein Kreuz mit einem Jesus dran. Und da kam ich morgens in eins der Zimmer rein und eins dieser Kruzifixe ist runtergefallen. Die Scherben von dem Porzellan-Jesus musste ich zusammenkehren. Und ich habe dann so die spontane Idee gehabt, ich habe morgens da oft so eine Banane mitgenommen zum Frühstücken einfach und habe diese Banane geholt und habe gesagt, also da sind ja noch Nägel in dem Kreuz, so ein leeres Kreuz da wieder aufzuhängen, macht ja keinen Sinn. Ich habe diese Banane geholt und habe die aufgeschält und in diese Nägel reingesteckt und dann hing auf einmal eine aufgeschälte Banane am Kreuz.
Die Aktion verfehlt ihre Wirkung nicht.
Die im Zimmer, die sind, glaube ich, spontan geheilt, ne, weil die so Spaß dran hatten. Und ja, es gab Ärger, aber es war auch so irgendwie, die drei Ordensschwestern haben auch so unterschiedlich reagiert. So die eine hat richtig Ärger gemacht, die andere merkte ich, hat sich das Lachen so ein bisschen verkniffen und die dritte so ganz neutral. An dem Tag hatte ich für mich innerlich beschlossen, ich will Künstler werden.
Mit der Aktion legt Baumgärtel auch den Grundstein für sein Lebensthema als Künstler.
Dann habe ich in Paris so Mitte der 80er so die ersten Stencils, also Schablonen-Graffitis gesehen. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe gesagt, boah, ich möchte auch eine Schablone schneiden. Ne? Als erstes kam mir die Idee, eine Banane halt zu schneiden und habe dann aus so einem Kalenderblatt, was so eine Folie war, und habe dann so Linien gemacht und so eine Banane geschnitten und die mit Gelb ausgefüllt, eine zweite Schablone, und dann war die erste Spraybanane damals entstanden.
Um Galeristen auf seine Arbeiten aufmerksam zu machen, kam er auf eine ungewöhnliche Idee.
Ich habe dann die ich gut fand, so den halt außen an der, ohne dass man da rein musste, dann auch so eine Banane an den Eingang gesprüht oder sich kenntlich zeigte. Das war dann eher so heimlich und in Nacht und Nebel. Das war so meine Herangehensweise an den Kunstmarkt.
Als er bei einer Bananenspray-Aktion am damals noch neuen Museum Ludwig in der Kölner Innenstadt erwischt wird, fliegt er auf und macht von nun an offiziell mit seiner Aktion weiter. Seine Stencil-Banane, ein Schablonengraffiti in Gelb und Schwarz, wird zu einer Art Gütesiegel für interessante Kunstorte weltweit, wobei es Baumgärtel selbst ist, der über die Vergabe entscheidet.
Ich komme ja vor wie so ein Restaurantkritiker, wenn ich irgendwo hinkomme, dann zeigt das Museum so ihre Neuerwerbungen und den Neubau, den sie haben und was sie alles gemacht haben und so weiter, und kriegen sie jetzt die Banane oder nicht. Ich bin ja eher so eine Institution mittlerweile schon, ne? Also hochoffiziell.
Weltweit habe er schon 4.000 bis 5.000 Bananen gesprayt, schätzt Baumgärtel. Sein Markenzeichen ist so beliebt, dass es manchmal sogar gefälscht wird.
Als ich zum Beispiel 1995 erste Mal nach Moskau wollte, da habe ich dann den Leuten gesagt, nee, ich bring jetzt die Spraybananen auch nach Moskau. Und dann sagten mir Leute, nee, die gibt's da schon in Moskau. Hab ich gesagt, nee, kann ja nicht sein. Also ich war noch nie in Moskau, nee, kann nicht. Und als ich da hinkam, habe ich auch gemerkt, ne, also die Galeristen hatten die sich teilweise da selber hingemalt oder manche sogar gesprüht, weil zu einer guten westlichen Galerie gehört einfach die Banane.
Baumgärtel hat ein Künstlerleben lang das gemacht, was ein Werbeprofi machen würde, um eine Marke zu positionieren und stark zu machen. Durch Guerilla-Marketing an den Wänden von Galerien und pure Wiederholung hatte die schwarz-gelbe Banane zum Symbol eines guten Kunstortes gemacht, das von Galeristen, Künstlern und Kunstinteressierten weltweit gleichermaßen verstanden wird. Macht Baumgärtel also Kunst? Macht er Werbung für die Kunst? Werbung für sich oder gar für die Banane?
Ja, bewerben. Ich frage mich das auch manchmal. Es ist natürlich, sobald man auf die Straße geht und da was in den öffentlichen Raum klebt, sprüht, anbringt, ist es ja auch wie eine Art Werbung dafür machen, dass es die Öffentlichkeit sieht. Aber dann kannst du immer sagen, dass jede Ausstellung, die jeder Künstler macht, eine Art Werbung ist.
Als freier Künstler hat sich Baumgärtel damit selbst ein enges Korsett geschnürt. Die Banane ist für ihn Segen und Fluch zugleich. Sie hat ihn bekannt gemacht. Doch nun kommt er nicht mehr von ihr los. Kaum jemand interessiert sich für seine Arbeiten, die nicht mit der gelben Frucht zu tun haben. Auch wenn sein Markenzeichen für die Galerien stets kostenlos ist, Baumgärtel lebt von der Banane, die er mittlerweile in unzähligen Varianten gedruckt und verkauft hat. Als Banane mit Fußballmuster, Dollarbanane, Bundesbananenadler oder zuletzt als Impfbanane mit Spritze. Er bedient sich bei seiner künstlerischen Arbeit der Marketingmethoden, aber er will sich nicht für bezahlte Werbung einspannen lassen, auch wenn er sie nicht verteufelt.
Man kann auch supergeile Werbung machen, die vielleicht mehr bewirkt und Kunst ist im Sinne der Kunstkriterien als irgendeine Skulptur, die für Millionen irgendwo angekauft wird und nichts bewirkt. Also es kann alles zur Kunst werden, ne? Also das ist ja das Schöne.
Wirklich? Noch einmal der Werbepapst Michael Schirner.
1978 hatten wir die Aufgabe, für den neuen 8-Minuten-Zeittakt beim Telefonieren zu werben. Und überlegten uns, bislang konnte man Ortsgespräche führen, die 23 Pfennige kosteten. Ganz egal, wie lang man telefoniert. Jetzt sollte man für 23 Pfennige nur noch 8 Minuten telefonieren können. Jede weiteren 8 Minuten sollten weitere 23 Pfennige kosten. Die Presse lief Sturm gegen die Post. Alle Welt war empört. Das sollten wir ändern. Unsere Idee: Wir erzählen die Geschichte andersrum.
Nicht, dass man jetzt weniger telefonieren kann als früher und alle 8 Minuten nachzahlen muss, sondern wie herrlich viel man in 8 Minuten am Telefon sagen kann. 8 Minuten sind nämlich eine ganz schön lange Zeit.
Was man in 8 Minuten am Telefon alles sagen kann. Ihre Post. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebet auf dem Wasser. Suimono, 4,50 Mark. Klare japanische Suppe mit Einlage, die täglich von unserem Küchenchef variiert wird. Misowan, 3,50 Mark. Bohnensuppe, zubereitet aus Sojabohnenpaste. Durch Zugabe von frischen Gartenkräutern erhält sie ihren abgerundeten Geschmack.
Wir machten Großflächenplakate mit der Überschrift, was man in 8 Minuten am Telefon alles sagen kann. Darunter stellten wir jeweils einen langen Textblock, den man in 8 Minuten lesen kann, und zeigten so, wie unglaublich viel man in 8 Minuten am Telefon sagen kann. Wir machten eine Serie von 10 Plakatmotiven, alle mit derselben Überschrift, darunter jeweils Textstücke in unterschiedlicher Typografie. 8 Minuten Lutherbibel, erstes Buch Moses. 8 Minuten Speisekarte des Düsseldorfer Restaurants Nippon Kahn gegenüber der Agentur. 8 Minuten Jason und Medea von Grillparzer. 8 Minuten Tischlein deck dich der Gebrüder Grimm. 8 Minuten Lexikon von Fuchsjagd bis Fühlung. 8 Minuten Volkslieder und 8 Minuten Witze.
4. Aufzug. Das Innere einer Höhle. Kurzes Theater. Im Vordergrund rechts das Ende einer von oben herabführenden Treppe. In der Felsenwand des Hintergrundes ein großes, verschlossenes Tor. Medea steigt, in der einen Hand einen Becher, in der anderen eine Fackel, die Treppe herab. Medea: Komm nur herab, wir sind am Ziel. Jason oben, noch hinter der Szene: Hierher das Licht. Medea, die Stiege hinaufleuchtend: Was ist? Du Heinz, stell dir vor, wir haben uns gestern im Großmarkt ein halbes Schwein gekauft. So ein Schwachsinn. Was macht ihr denn mit einem halben Schwein? Das fällt doch immer um.
Der Spaß an der Werbung war groß. Die Kritik verstummte. Viele wollten die schönen Plakate haben. 8 Minuten Witze war der Renner.
Ist das noch Werbung oder schon Konzeptkunst? Die Antwort von Galerist Franz van der Grinden ist eindeutig.
Die Kunst ist frei, ist immer frei und die Kunst muss auch frei bleiben.
Schirmers Werbung aber ist das nicht. Sie ist eine Auftragsarbeit für die Deutsche Post. Während die Werbung gern behauptet, Kunst zu sein, um sich mit der Aura des Kreativen und Freien zu schmücken, machen viele Künstlerinnen und Künstler auch deshalb Werbung, weil sie besser bezahlt wird als die oft brotlose freie Kunst.
Super süß, super sexy, super easy, super geil, super Leute, super lieb, super love, super geil.
Ein älterer Mann im schwarzen Anzug mit weißem Vollbart, zurückgelegten Haaren und Sonnenbrille tanzt lässig durch die Wohnungen unterschiedlicher Menschen.
Super deftig, super lässig, super geil.
Ganz nebenbei präsentiert er die Produkte einer großen deutschen Einzelhandelskette.
Super geil, super power, super stark, super Markt. Super geil.
Das musst du emotionalisieren, das musst du aufladen, dass die Leute etwas damit verbinden und damit es im Gedächtnis bleibt. Begeisterung ist eben das Wichtige. Und ich glaube, deshalb arbeiten auch viele Leute mit Friedrich Lichtenstein eben zusammen, weil er die Leute begeistern kann, weil er nicht alles so ernst nimmt, weil er einen Spaßfaktor übermittelt und es bei ganz vielen Sachen auch mittlerweile nicht nur um die Produkte geht, sondern um das Menschliche.
Es ist super geil, richtig. Super geil, ich find's. Super geil, denn du bist super geil, super Knister.
2014 wird das Video im Internet veröffentlicht und geht durch die Decke.
Super Freunde.
Wir haben einen Titel mit der New York Times gemacht, war auf dem Cover von der Süddeutschen und YouTube, über 40 Millionen Views hatten die für diese Supergeil-Kampagne und das hat die natürlich in ein ganz anderes Orbit katapultiert und dadurch haben sich neue Deals ergeben mit anderen Werbeprodukten oder Filmen. Seine Musikkarriere, die er dadurch finanzieren kann. Also insofern ist Werbung für viele Künstler ein Zubrot, die ihre Leidenschaft finanzieren.
Ute Zahn ist Inhaberin von Artist Network, einer Commercial Management Agentur in Berlin, die sich um den Imageaufbau von Künstlerinnen und Künstlern außerhalb ihres jeweiligen Berufes kümmert. Friedrich Lichtenstein, der Mann aus dem Video, ist einer ihrer Klienten. Lichtenstein, eigentlich Schauspieler, Musiker und Unterhaltungskünstler, hat selbst keine Lust mehr, über seine Edeka-Kampagne zu sprechen.
Weil viele Menschen ihn eigentlich nur noch als den Edeka-Mann wahrnehmen. Er nennt sich jetzt selber schon der Ad-Man, weil er es faszinierend findet, wie viele Marken ihm jetzt vertrauen.
Und Ute Zahn konnte sich eine Zeit lang vor Anfragen kaum retten.
Natürlich haben wir unheimlich viele Angebote bekommen, durch Diskos zu tingeln und immer wieder supergeil zu sagen und supergeile Nachrichten. Überhaupt alles, was mit supergeil zu tun hat. Die Werbung hätten wir noch 20 Mal nachdrehen können. Aber das ist ja nicht in der Intention des Künstlers, sondern er möchte sich ja weiterentwickeln und er möchte natürlich auch als Künstler wahrgenommen werden.
Seit der Supergeil-Kampagne hat Friedrich Lichtenstein als Künstler einiges auf die Beine gestellt. Verschiedene Rollen als Fernsehschauspieler, ein Buch rausgebracht, ein Album veröffentlicht. Aber das zu kommunizieren ist nicht ganz einfach.
Und du musst dann eben immer wieder darauf hinweisen, dass es ja ein Künstler ist, der jetzt eine Werbung gemacht hat und nicht ein Werber, der jetzt halt eben ein Album rausgebracht hat.
Ist Friedrich Lichtenstein durch seine erfolgreiche Werbung verbrannt als Schauspieler, Entertainer und Musiker? Ute Zahn findet das nicht.
Natürlich ist das eine Unterstützung gewesen, dass seine Karriere da so erfolgreich weitergeht. Aber du kannst ganz viele falsche Abzweigungen nehmen. Und ich glaube, wir sind immer noch auf der Hauptstraße.
Mit Werbung zurück auf die Straße der Kunst. Aber keine falsche Abfahrt nehmen. Probleme, um die sich ein anderer Klient von Ute Zahn keine Gedanken machen muss.
Also es wird wirklich so noch gesehen, ja. Also wenn du Künstler bist, dann darfst du das und das nicht machen. Oder wenn du Werbung machst, dann darfst du das und das nicht machen. Ich sage, solange du nicht meine Rechnungen zahlst, höre ich nicht auf dich. Ich mache mir da keine Gedanken mehr.
Nun, da eine klare Aufteilung von Kunst zu Kunst und Werbung zu Werbung zum Greifen nahe war, kommt Konstantin Prosarow und bringt alles durcheinander.
Ich stelle mich mal ein bisschen vor. Ich bin der Konstantin. Ich lebe hier in Berlin und auch in Paris. Und ich bin ein Künstler. Vor allem habe ich mich spezialisiert für Mode, Kunst und auch teilweise Werbung.
Konstantin Prosarow, 35 Jahre alt. Nach dem Kommunikations- und Modedesignstudium in München ging er nach Paris. Dort arbeitete er für einen Haute-Couture-Designer, später für das Medienunternehmen Condé Nast und fing an, mit Collagen aus Mode-Fotoshootings zu experimentieren.
Weil es hat mich schon immer fasziniert, also mit Bildern zu arbeiten, die schon existieren und sie dann nochmal dekonstruieren und was Neues draus zu machen. Und in der Mode wird halt sehr viel produziert, also sehr viel Bildmaterial wird generiert.
Prosarow bezeichnet sich selbst als Collage-Künstler und Influencer. Auf Instagram hat er mehr als 200.000 Follower. Er lebt von seinen Collagen, die er aus Modefotografien und videoanimierten Tieren herstellt und so surreale, teils dystopisch anmutende Welten für Luxusmarken kreiert und auf Instagram postet.
Du bringst eine Ebene, die eigentlich zweidimensional ist. Und dann ist man erstmal so verwirrt. Ist es jetzt die Realität? Ist es ein Video oder ist das jetzt wirklich eine Animation? Ich habe sofort erkannt, also die Leute werden das lieben, weil das ist genau das, was du brauchst eigentlich auf den ganzen Social-Media-Plattformen.
Prosarow entwirft mal 15-sekündige, mal einminütige Werbespots. Aber worum geht es ihm?
Ich liebe den Gedanken, sich nochmal so seine eigene Welt zu erschaffen. Und das ist eigentlich der Zweck von dem, was ich eigentlich mache. Ich möchte den Leuten einfach, auch wenn es halt für ein paar Sekunden die Möglichkeit geben, auch von der Realität zu entfliehen.
In eine virtuelle Welt, die es nur auf dem Bildschirm des Smartphones gibt. Prosarow geht aber auch den umgekehrten Weg, wie auf seiner Ausstellungstour durch China. Erste Station war die Hafenstadt Guangzhou. Auf einem großen Ausstellungsgelände wurden seine eigentlich digitalen Arbeiten Gemälden gleich wie in einer traditionellen Galerie ausgestellt.
Das ist wie ein Theaterstück. Es ist wirklich so wie, als würde man irgendwie mittendrin. Das ist jetzt nicht nur so eine Wand und auf der Wand hängen dann Bilder. Die sind halt dreidimensional räumlich auch zu erfahren. Und zusätzlich natürlich mit LED-Screens, wo dann natürlich die ganzen Animationen auch abgespielt werden.
Mit seiner Arbeit sieht sich Prosarov in der Tradition von Pop-Art-Ikone Andy Warhol.
Der hat ja auch mit vielen Elementen aus der populären Kultur auch gearbeitet. Dasselbe mache ich ja auch in dem Sinne, ich arbeite jetzt nicht mit Celebrities oder mit bekannten Foodmarken, sondern ich arbeite jetzt halt mit bekannten Luxusmarken wie Moncler, Louis Vuitton, und ich bekomme deren Modelle oder deren Mode und interpretiere sie nochmal in meiner eigenen Welt.
Nur dass Warhol, nach allem, was bekannt ist, kein Geld vom Tomatensuppenhersteller Campbell oder von Elvis Presley für deren künstlerische Abbildung erhalten hat.
Weil natürlich der Sinn und Zweck dahinter auch, wenn eine Marke dich beauftragt, dass dann auch natürlich die Marke sozusagen sich auch dadurch positioniert. Weil man muss auch bedenken, früher waren ja die Mäzene ja sozusagen der Adel und das Klerus. Und irgendwann kamen dann die Industriellen, ja, in der industriellen Revolution. Und heute sind viele großen Kunstmäzene ja große Modeunternehmen.
Das klingt nach Michael Schirner.
Deswegen kann ich ja nicht sagen, das ist jetzt Werbung, das ist Kunst, weil ich das nicht definieren möchte. Wenn der Kunde das als Werbung sieht, ist das schön. Wenn die anderen das als Kunst sehen, ist das auch schön. Ich für mich selber sehe das als beides.
Vielleicht ist Konstantin Prosarov auch einfach der neue Michael Schirner, ein Werbepapst. Nur, dass er keine Großplakate gestaltet, sondern ganz zeitgemäß animierte Collagen für Social Media.
Ob ich jetzt Kunst so schaffe und versuche, sie dann zu verkaufen, oder ob ich jetzt direkt schon jemanden habe, der mich beauftragt, Film Kunst zu machen, ich sehe da jetzt keine Problematik darin. Mir gibt es einfach nur eine Freiheit, auch wirklich, weil auch um Kunstwerk zu erschaffen, braucht man Geld.
Kunst und Werbung, meint Prosarov, lassen sich längst nicht mehr trennen. Für ihn verschmelzen sie zu einer untrennbaren Einheit. Was aber bleibt da noch übrig von Kunst und Werbung? Ist die Trennung tatsächlich nur akademisch und schon deshalb überholt, weil sich im Kapitalismus, in dem mit allem Geld gemacht wird, alles mit allem vermischt? Einspruch. Franz van der Grinden.
Sobald sich Kunst in den Dienst von etwas stellt, hört sie eigentlich auf, Kunst zu sein.
Warum aber ist es für viele Kreative wie Michael Schirner oder Konstantin Prosarov überhaupt so wichtig, auf ihrem Künstlerdasein zu beharren, wenn sie doch offenkundig Werbung machen?
Das hat einen unglaublichen Appeal, das ist einfach irrsinnig sexy. Das ist so, das ist wirklich so. Man möchte da eigentlich gerne Teil von sein.
Also will jeder gerne Künstler sein. Aber deshalb wird eben längst noch nicht alles zur Kunst.
Ich glaube, dass die Trennung nicht aufgehoben werden kann. Ich sehe das auch nicht. Kunst lässt sich mit nichts vermischen. Wenn es sich ganz vermischen würde, dann würde Kunst aufhören zu existieren. Dann wäre irgendwas irgendwie immer schön oder eben hässlich. Aber der geistige Wert, diese geistige Sprengkraft von Kunst würde verschwinden und das wird nicht passieren.
Die Kunst als ein wildes Tier, das sich durch nichts und niemanden beherrschen lässt. Manchmal droht sie sich zu verlieren, aber sie findet immer wieder zu sich selbst. Dennoch ist da ein leiser Verdacht. Vielleicht ist auch das nur der fromme Wunsch eines Galeristen und Kunstfreundes, der schützen will, was ihm am liebsten ist und womit er sein Geld verdient.
Ist das noch Kunst oder schon Werbung? Über ein zwiespältiges Abhängigkeitsverhältnis. Ein Feature von Martin Reischke. Es sprachen Hüseyin Michael Schirpici, Josef Tratnik und David Formweg. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie Susanne Krings. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022.